Das ging eigentlich um Zeitablauf eines Erbbaurechts. Das ist aber in diesem Fall jetzt gar nicht so wichtig. Und um eine entsprechende Entschädigung. So. Viel wichtiger ist aber, dass die Kunden damit nicht einverstanden waren, denn der Gutachterausschuss hatte den Wert der Immobilie auf null gesetzt. Also wirklich null, in Worten null.
Mahlzeit. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Tatsächlich war das eigentlich falsch, weil wenn ihr das hört, ist es höchstwahrscheinlich früh am Morgen. Also moin. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid am Start. Patrick, wie geht's dir?
Mir geht es hervorragend und ich fühlte mich bei Mahlzeit schon fast angesprochen, weil man ehrlicherweise sagen muss, bei dem Workload, den wir gerade haben, ich stehe ja schon wirklich morgens immer sehr, sehr früh auf, damit ich, bevor die Kinder wach werden, noch ein bisschen was wegschaffe. Und da ist dann das quasi morgens schon Mahlzeit, wenn man das so sieht.
Ah, stimmt. Dann macht das natürlich Sinn. Ja, das, meine Kinder mögen das nicht. Also wenn ich aufstehe, stehen die mit drauf und dann, das ist halt 16:30 und dann sind alle wach. Das ist ja, also wie soll ich sagen, da blicke ich auch traumatisch jetzt auf den Dezember zurück. Weil ich glaube, jedes Elternteil da draußen kann das verstehen, wenn diese Adventskalenderzeit morgens anbricht. Das ist immer der Hass, die machen mich fertig.
Da gibt es ganz klare Regeln im Hause Bayer. Mhm. Ich habe schon am 30. November angekündigt, die Öffnungszeiten des Adventskalenders beginnen morgens um 7. Und wer vor 7 Uhr vor der Tür steht, kriegt erst ab 10 was. So, und das funktioniert.
Hast du ja aber noch mehr Stress. Also ich habe meine Aufstehzeit im Dezember nach hinten, also nach vorne korrigiert, damit ich diese zusätzliche Belastung morgens stemmen kann. Bei mir gibt es nur die Regel zuerst einen Kaffee. Also bevor ich nicht einen Kaffee in der Hand habe, machen wir hier gar nichts an diesen Kalendertüchen. Oh, lassen wir das. Ja, also wir hoffen, wie gesagt, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen, gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben ein bisschen ein Resümee gezogen. Aus den letzten Aufnahmen möchte ich euch übrigens ganz, ganz sehr danken für die wirklich tendenziell immer mehr stärker steigenden Hörerzahlen und auch Abonnentenzahlen. Das ist halt großartig. Also das hätten wir tatsächlich vor jetzt beinahe einem Jahr gar nicht geglaubt, dass es so gut angenommen wird.
Also man muss vielleicht mal dazu sagen, damit die Leute auch mal ein Gefühl haben, wir haben jetzt ungefähr jeden Monat 1000 Streams.
Das ist für die, ja, okay, wir können uns jetzt wahrscheinlich nicht mit Mordlust oder Gemischtes Hack oder wie die alle heißen messen, aber für unseren Nischen-Podcast, vor allem im Verhältnis, was hast du gesagt, wie viele Sachverständige werden jedes Jahr ausgebildet?
Tja, ich schätze mal so 200 bis 300 oder vielleicht 400 oder so.
Das heißt, wir übersteigen das sogar und das finden wir ziemlich cool, das gibt uns auch Antrieb, das Ganze hier so weiterzuführen. Und wir haben festgestellt,
ist dass eigentlich, ist eigentlich Gemischtes Hack der Nachfolge-Podcast von Mordlust? Lassen wir das.
Das ist echt gut. Nein, tatsächlich nicht.
Bildsprach mit der ersten Frikadelle.
Oh, schwierig. Nein, wir stellten fest, dass gerade so Fachthemen bei euch relativ beliebt sind. Also die Hörerzahlen der Folgen, wo wir uns mal nicht nur mit dem Quasseln und uns beschäftigt haben, sind tatsächlich die, die am meisten gehört sind. Und das wollen wir ein bisschen aufgreifen. Also es soll demnächst jetzt nicht fachlicher werden, weil wir der Meinung sind, wir sind nicht lustig. Ich glaube, wir finden uns schon ziemlich lustig. Aber es soll jetzt wirklich tatsächlich mehr auch in die Immobilienbewertungsthemen gehen. Das merkt ihr ja vielleicht auch an den Gästen, die wir jetzt mal geladen haben. Und möchten uns heute mal das Thema Restnutzungsdauer einer Immobilie anschauen und damit mal nicht nur auf das Thema Modellkonformität eingehen, sondern wir haben da einen ganz besonderen Fall mitgebracht, der uns letztes Jahr bewegt hat. Patrick, möchtest du dir mal kurz erläutern, erklären?
Ja, vielleicht sollten wir klarstellen, dass wir nicht wieder über Restnutzungsdauergutachten quatschen wollen, sondern dass Restnutzungsdauer auch noch einen anderen Aspekt in diesem Bewerterleben spielt. Ja, also es ist so, wir haben einen Auftrag bekommen, dass wir eine Stellungnahme abgeben sollten zu einem Gutachten eines Gutachterausschusses. Und zwar vor dem Hintergrund, es ging eigentlich um Zeitablauf eines Erbbaurechts. Das ist aber in diesem Fall jetzt gar nicht so wichtig. Und um eine entsprechende Entschädigung. So. Viel wichtiger ist aber, dass die Kunden damit nicht einverstanden waren, denn Der Gutachterausschuss hatte den Wert der Immobilie auf null gesetzt. Also wirklich null, in Worten null. Und das weckte bei unseren Kunden schon mal ein bisschen irgendwie Missmut, sag ich jetzt mal. Und natürlich auch bei uns so ein bisschen Skepsis, wann ist denn der Wert einer Immobilie, und es ging um ein Einfamilienhaus, muss man sagen, in einer norddeutschen, mittelgroßen Stadt, wann ist denn der Wert wirklich mal null? Ja, also landläufig sagt man immer Bodenwert minus Abrisskosten, ja, meistens bleibt trotzdem dann immer noch ein bisschen was an Bodenwert über, je nachdem, in welcher Region Deutschlands man so lebt. Aber ich habe nichts gegen Thüringen gesagt. Anne, du brauchst gar nicht erst anfangen
damit. Nein, ich muss das jetzt wirklich mal, was in diese, das, was da einspielt, sagen. Wir hatten jetzt hier ein Objekt, das hatte meine liebe Anna auf dem Tisch im Rahmen Verkauf. Oh Gott, da war es, glaube ich, so, dass wir tatsächlich gesagt hatten, also wir können es gar nicht abreißen. Da bleibt nicht, also das ist ganz, ganz irre. Das war ein Bodenrichtwert von, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall so marginal, dass das alles in sich schwierig war. Ich meine, gut, jetzt mussten wir es aus einem anderen Gesichtspunkt nochmal betrachten, aber ja, du hast recht. In Thüringen kann das durchaus schwer darstellbar sein. Aber hier als
kurze Erinnerung. Aber nicht in Niedersachsen.
Ja, da hast du recht. Und in dem Fall halt konkret auch nicht, weil, wie gesagt, war der Zeitablauf eines Erborechts. Das heißt, hier ging es um die bauliche Anlage. Ne? Also wir hatten quasi keinen Bodenwert mit drin. Genau. Warum war das Ganze so interessant? Naja. Der Kunde sollte auf Basis dieses Gutachtens entschädigt werden für die bauliche Anlage. Und wir durften dann dazu mal Stellung beziehen und uns das genauer ansehen. Und da gab es einige Punkte, die sind modellmäßig interessant gewesen, aber auch wenn man in die Immowertvorschau schaut. Und dazu kommt noch, dass das Objekt, das bewertet werden sollte, noch vor ein oder zwei Monaten bewohnt und sogar vermietet war und Erträge erzielt hat.
Also zum Wertermittlungsstichtag war es noch bewohnt.
So. Ah, okay. Aber es war auch sogar, weiß nicht, ob es dann auch noch vermietet war, aber auf jeden Fall kurz vorher war das so. Ne? Den Fall hat Patrick dann abschließend betreut. Ich habe die Stellungnahme damals dazu verfasst und wir haben dann ein Gegengutachten geschrieben. Also so hatten wir dann diesen Fall bei uns liegen. Und warum war der Wert auf null gesetzt? Ja, relativ einfach. Ne? Also das Objekt war, korrigiere mich, es war ungefähr 100 Jahre alt, ne? Also vom Originalbaujahr.
Ja, eine Altsubstanz, das wurde dann irgendwann mal in den 70ern oder 60ern wurde das dann mal wieder aufgebaut und so, aber jetzt nichts Tolles, ne? Also so ein etwas besseres Wohnklo.
Genau, und der Gutachterausschuss ist hingegangen und hat gesagt, naja, was haben wir für eine Gesamtnutzungsdauer? Hat 80 Jahre angesetzt und hat festgestellt, nein, 70 sogar, ne? 70, ich rechne ja noch in dem Modell,
genau. Ich wollte gerade sagen, genau. Also Niedersachsen, wir haben ja landesweit ein einheitliches Sachwertfaktormodell und das besagt Gesamtnutzungsdauer 70 Jahre, hat dann also festgestellt, 70 Jahre Gesamtnutzungsdauer, die sind abgelaufen, also ist die Restnutzungsdauer null.
Und dementsprechend der Gebäudewert auch. Und das ist schwierig aus ganz unterschiedlichen Punkten. Ja, vielleicht magst du mal kurz erklären, was wir da als erstes gecheckt haben.
Also es ging als allererstes mal darum, dass ich überhaupt gar nicht geglaubt habe, dass so eine Aussage vom Gutachterausschuss kam, denn es war so, dass wenn man sich das Baujahr des Wiederaufbaus quasi anguckt, ja, dass das, glaube ich, die Immobilie war 74 Jahre alt oder sowas, ja, also nach dem Wiederaufbau, da gab es eine ältere Grundsubstanz, ja, aber grundsätzlich 74 Jahre. Das heißt, wenn man jetzt nicht das also nach der Logik des Gutachterausschusses, ne, wenn man jetzt nicht das niedersächsische Modell genommen hätte, sondern das Modell Immowert V, dann wäre man ja bei einer Wohnimmobilie bei 80 Jahren Gesamtnutzungsdauer gewesen und dann hätten wir eine Restnutzungsdauer gehabt.
Stimmt. So.
Und das war der Punkt. Ne? Also der Hintergrund des Ganzen war ja, dass man gesagt hat, na ja, die Immobilie ist so lange nicht saniert worden, dass es quasi nichts anzurechnen gibt und dass die Instandsetzungskosten so hoch sind, dass sie den Neubauwert übersteigen würden. Das war die Fiktion. Und das ist ja ein Fall, den haben wir sehr, sehr häufig tatsächlich, dass du Objekte hast, die so runtergewirtschaftet sind, dass man wirklich viel Geld reinstecken muss, um da wieder, ich sag mal, auf ein erträgliches Niveau zu kommen. Und da hat man halt gesagt, ja, er übersteigt halt den Restwert und außerdem ist die Gesamtnutzungsdauer abgelaufen und deshalb war es das. Und das kann aus verschiedenen Gründen nicht sein.
Man muss auch sagen, dass sich der Ersteller auch komplett die Marktanpassung gespart hat. Also sie sind quasi vor der Marktanpassung, das war ich, Verzeihung, ich habe ja ganz klugscheißerisch, handel ich hier mit meinem Kuli rum und bin an mein Mikrofon gekommen. Ja, also quasi bevor wir überhaupt in die Marktanpassung gegangen sind, wurde schon abgebrochen und es hieß, es ist quasi kein Substanzwert mehr da, es ist kein Zeitwert mehr da, dann brauchen wir auch keine Marktanpassung vornehmen. Das fängt schon allein deswegen an, schwierig zu werden, weil wenn ich keine Marktanpassung vornehme, ist es ja auch schwierig, ein 70 Jahre Modell zu unterstellen. Aber das ist nur ein der Punkte. Ich habe damals in der Stellungnahme mich halt hingesetzt und habe auf deinen Raten hin auch mir nochmal genauer die Anlage in der Immowert-V angesehen. Und da ist es ja so, dass die Immowert-V differenziert zwischen einer Einzelmaßnahmenbeschreibung, ne? Also dass ich sagen kann, okay, ich habe das und das vorgenommen, kann die und die Punkte dann halt vergeben und dementsprechend meine Restnutzungsdauer ermitteln. Oder ich kann auch eine sachverständige Einschätzung im Komplettzustand dann halt vornehmen. Und wenn man sich das genauer durchliest, dann beginnt sogar schon im ersten Punkt, und das ist, glaube ich, keine Modernisierung, direkt die Aussage keine Modernisierung, die Möglichkeit, mich zwischen 0 und einem Modernisierungspunkt bewegen zu können. Und wenn wir uns dann den zweiten Step darüber hinweg anschauen, steht dort, ich glaube, kleinere Modernisierung im Rahmen der Instandhaltung. Ja? Und das sind Punkte, da bewege ich mich zwischen 1 und 2 Punkten meistens. Da finde ich es schon relativ schwierig, bei einer Immobilie, die auch noch Erträge erzielt hat oder noch aktuell tut, je nachdem, schon zu sagen, es sind keine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung entstanden. Weil wenn ich das unterstellen würde, müsste ich dann einen Punkt vergeben und ein Punkt generiert mir ja eine Restnutzungsdauer.
Ja, das ist nicht so, also so ganz umfassend richtig. Es ist so, dass erstmal in der Anlage 2 zur Immowert-V auch die Möglichkeit ist, dass du diese Modernisierungsformel rechnest mit 0 Punkten. Es gibt ja eine Zeile mit 0 Punkten und dann kommt da immer ein Restwert raus. Ja, also immer, wenn man 0 Modernisierungspunkte rechnet, verbleibt immer eine Restnutzungsdauer. Ich meine von 16% oder 14% irgendwie sowas, also irgendwie schon immer von noch ein paar Jahren. Und das hängt damit zusammen, dass einfach dem eine gewisse, eigentlich unstrittige Logik gegenübersteht, dass solange ein Gebäude wirtschaftlich genutzt wird, es auch immer noch eine wirtschaftliche Nutzungsdauer haben muss. So. Wenn man jetzt mal weiterguckt, das steht ja sogar im Bewertungsgesetz. Jetzt nagel mich nicht fest, aber ich meine das 185 Bewertungsgesetz, in dem drin steht, aus fiskalischer Sicht, dass wenn ein Gebäude wirtschaftlich genutzt wird, dass die Restnutzungsdauer nie weniger als 30% der Gesamtnutzungsdauer beträgt. Wie gesagt, in der Immowert-V ist es ein bisschen anders. Da bleiben dann immer irgendwas, ja, ich habe es nicht drauf, ich glaube 13, 14 Jahre oder sowas bleiben immer über. Wenn ich mit
also bei, jetzt ist bei es dem aber, Gebäude waren es 12, das weiß ich noch.
12, okay. Ja, dann genau, 14%, 12 Jahre, irgendwie so, however. Könnt ihr ja mal selber durchrechnen, dann wisst ihr, was ich meine. Und in dem Fall war es aber auch noch so, dass dieses Objekt eine neue Heizung bekommen hatte. Mhm. War noch gar nicht so alt. Und da hat der Gutachterausschuss auch argumentiert, hat gesagt, naja, das als einzelne Maßnahme reicht nicht. So. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist das denn für eine Anmaßung zu entscheiden, welche Maßnahme reicht denn? Denn wenn man alleine schon nur diese vor, ich glaube 2018 war das, also vor 6 Jahren, ausgetauschte Heizung berücksichtigt hätte, wäre man ja schon auf mindestens ja 1, 2 Modernisierungspunkte gekommen. Da hätte die ganze Welt ja schon wieder anders ausgesehen. Und in dem Fall war es dann auch noch so, dass ich im Kundentermin war mit beiden Parteien und es ging dann um den Wert und ich habe gesagt, es ist, also wer von Ihnen ist jetzt der Meinung, man würde dieses Haus verschenken wollen? Dann habe ich mit der Gegenpartei gesprochen, habe sie angesprochen, habe gesagt, würden Sie, wenn Sie jetzt Eigentümerin dieses Gebäudes wären, also wenn wir den Spieß jetzt mal umdrehen, würden Sie der anderen Partei das Haus jetzt schenken? Dann guckt sie mich an und sagt, hä, wieso? Also wieso soll ich es verschenken? Da sage ich, ja, weil genau das hat ja der Gutachterausschuss ausgedrückt. Die haben ja mit dem Wert Null gesagt, dass es eigentlich zu verschenken ist. Ne? Geschenkt ist noch zu teuer wahrscheinlich an der Stelle. Und dann habe ich gesagt, alleine schon das Gefühl, dass man eine Immobilie nicht für 0 Euro verschenken würde, ja, dass sich in uns hier in diesem Ortstermin jetzt substituiert, alleine das besagt ja schon, dass der Wert nicht richtig sein kann. Und dann habe ich sehr, sehr deutlich auch damit argumentiert, dass ich gesagt habe, naja, wir haben hier immer eine reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in diesen Modellen. Ja, aber warum ist das so wichtig? Weil wir haben immer Objekte, die wir in einem bestimmten Modell rechnen. Nach dem Modell des Gutachterausschusses wäre es jetzt, wenn man gar keine Restnutzungsdauer, gar keine Modernisierung annehmen würde, hätte man keine modifizierte Restnutzungsdauer und dementsprechend hätte man ja auch keine, also eine Gebäudeabschreibung auf null. So, wenn man das Modell jetzt, also wenn man das Sachwertverfahren jetzt mal zu Ende denkt, quasi. So. Und die haben das ja an der Stelle abgebrochen und ich habe gesagt, ja, aber was hat man sich denn mal mit Vergleichsfaktoren beschäftigt? Hat man denn mal geguckt, naja, solche Objekte, die wenig saniert sind, wie werden die denn am Markt gehandelt? Die werden doch nicht mit null gehandelt. Ja, natürlich ist dann da immer noch ein Grundstücksanteil drin, das war jetzt hier die Besonderheit beim Erbbaurecht, aber am Ende des Tages muss man immer sagen, nee, da steht ja nie irgendwo, dass sich das nur auf den Grundstücksanteil fußt, ja. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den finde ich ganz gut und wir hatten uns ja aktiv entschieden, den hier mal vorzustellen, weil das so eine Art falsch verstandene Modelltreue ist.
Ja, ja. Ja.
Wo man dann letzten Endes rein, wenn man sich nur an einem Modell hält, was man am Ende dann ja noch nicht mal zu Ende ausgeführt hat, dann kommt man manchmal zu Ergebnissen, wo man eigentlich, also wo eigentlich der innere Monk in einem aufschreien müsste und sagen würde, das geht so nicht.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, da müssen wir alle sehr, sehr gut aufpassen und sensibel sein und genau diese Dinge auch mal berücksichtigen, dass wir manchmal etwas bewerten, vielleicht meistenteils in der Region, in der wir uns vielleicht auch gar nicht gut auskennen und dann völligen Scheiß bewerten, weil wir uns einfach nur an ein mathematisch-theoretisches Modell gehalten haben. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, dafür gibt es ja immer zwei Verfahren. Ja, aber wenn ich jetzt schon wie in diesem Beispiel bei der Restnutzungsdauer scheitere, dann hilft mir auch ein Ertragswertverfahren nicht.
Und dann brauche ich sie wieder.
Genau. Und dann muss ich letzten Endes hingehen und muss mir Gedanken darüber machen, wie ist das denn eigentlich gemeint, das Modell? Ja, und da geht es immer darum, dass es eine wirtschaftliche Nutzungsdauer gibt. Und wie gesagt, zum Wertermittlungsstichtag war das Objekt bewohnt und es war dann ja nur aus Gründen des Zeitablaufs quasi entmietet worden. Aber am Ende des Tages war es ganz klar so, dass dieses Objekt, auch wenn es nicht schön war, ja, aber ich sag mal, jede Maklerin, jeder Makler, der uns hört, weiß, wenn ich sage Handwerkerhaus, ja, realisieren Sie hier Ihre, mit kreativen Fügungen Ihren persönlichen Wohntraum, da gibt es immer Käufer dafür. Es gibt immer Käufer dafür, die das noch machen. Und dementsprechend haben wir uns gewehrt, ich glaube auch erfolgreich, dass das so nicht sein kann. Und wir kamen statt null, kamen wir dann nachher auf 60.000 Euro. Und das ist natürlich schon ein Unterschied auch in der Gebäudeentschädigung dann fürs Erbbaurecht.
Da war jetzt sogar noch der besondere Sonderfall, aber das fällt jetzt mehr in die Erbbaurechtsthematik, ist trotzdem mal interessant zu hören. Die hatten tatsächlich eine Vereinbarung im ursprünglichen Vertrag, dass bei diesem Zeitablauf, ja, wie gesagt, dass die Gutachten vorgetragen werden sollen. Wenn zwei vorgetragen sollen, entscheidet das Mittel. Also mit anderen Worten hat die erstvorliegende Partei mit den 0 Euro schon mal voll reingehauen, sodass letztendlich selbst wenn im Anschluss dann ein solider Wert ermittelt werden würde, der realistisch ist, der auch nochmal 50% reduziert wird, weil 0 Euro vorliegt. Das ist etwas, das finde ich wirklich von der Gestaltung her sehr, sehr verbraucherunfreundlich. Also gut, es waren noch andere Zeiten. Ne? Also wir erinnern uns, wie lange läuft der Erbbaurecht? Durchschnitt 99 Jahre. ich glaube, das ist sogar schon mal verlängert worden.
Mhm.
Das war, oder oh, es waren sogar gar nicht 99, waren weniger. Nee,
es waren 50 und war nur mal um 50 Jahre verlängert worden. Aber das man muss ehrlicherweise sagen, weißt du, Anne, ich habe das auch im Ortstermin gesagt, weil dann natürlich die eine Partei fragte auch, naja, wie kommt das denn dann zustande? Und da habe ich gesagt, ja, das ist halt nicht zu Ende gedacht. Sag ich, aber wir sind im Werkvertragsrecht und sie haben ein Recht auf ein mängelfreies Werk. Und sie sollten vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob sie dem Gutachterausschuss das Ding nochmal zurückgeben und sagen, Leute, das ist aus vielen Gründen nicht richtig. Und wir haben hier ein Gegengutachten vorliegen. Und ja, natürlich spielen da wirtschaftliche Interessen eine Rolle, weil man sich Geld sparen möchte. Aber was ist denn das für eine Basis? Ja, am Ende des Tages haben wir jetzt dem Kunden irgendwie 30.000 Euro da rausgeholt, minus unserer Gutachterkosten. Aber das ist ja auch ein Schaden des Kunden, weil wenn der Gutachterausschuss den Wert vielleicht auf 20.000 oder auf 30 oder 40.000 Euro bestimmt hätte, dann wären wir auf einer ganz anderen Basis gelandet. Und das ist etwas, was ich auch nicht glücklich finde, um ehrlich zu sein.
Ich finde den Ausdruck rausgeholt so schwierig, weil letzten Endes ist es ja eine tatsächliche Entschädigung. Das Haus steht ja da, ne? Wie gesagt, das ist
also dieses Konstrukt. Recht,
ja. Ja, das sollten wir uns ohnehin noch mal so ein bisschen zu Gemüte führen.
Durch gute Arbeit haben wir das rausgeholt. Bewiesen, danke. Ja. Auch, das ist so eloquent.
Ja, ich weiß. Das muss ich auch wirklich sagen. Das ist so mit meiner Lieblingsarbeit in dem Beruf irgendwie so ein bisschen dieses drumherum argumentieren und so die Gedankengänge darlegen. Ne? Ich glaube, das kann jetzt jeder verstehen, der das mal gemacht hat. Das ist auch nichts, was der ChatGPT abnehmen kann. Und ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich sogar ganz cool. Ich habe jetzt zum Beispiel von einem Bekannten hier in Gera, habe ich mal so, der hat mich nur um Unterstützung gebeten, mal was wegzuargumentieren, weil der den Kaufpreis eines Teileigentums so ein bisschen nach unten korrigieren möchte. Ne? Und das ist halt auch mal ganz spannend, wenn man anfängt zu sagen, okay, wie lege ich denn halt meine Argumentationskette da, ne? Von, weiß ich nicht, ABC-Lage hin zu Entwicklung von Einzelhandelsmieten in B-Lage mit größeren Flächen. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich da jetzt drauf zurückkomme, ich meinte das halt in Hinsicht auf diese Argumentationskette. Ne? Und das war da wirklich mal total spannend, mal darzulegen, warum man das halt anderweitig beweisen kann, nicht rausholen muss, sondern weil es tatsächlich halt, ich sag mal, marktnäher ist als 0 Euro. Ja.
Ich habe da übrigens auch einen guten Praxistipp nochmal für alle die, die sich immer die Frage stellen, ja, wie setze ich denn eigentlich die Modernisierungspunkte an? Es ist so, wenn man im Hinblick auf die Anlage 2 Immowert V mal in die Immowert A schaut, dann gibt es da eine Empfehlungstabelle, ja, wie viele Punkte man für jede Maßnahme im Hinblick auf die verstrichene Zeit seit der Maßnahme ansetzen sollte. Eine Empfehlungstabelle. Und das ist zum Beispiel eine Tabelle, die habe ich erstmal bei uns im Büro ausgedruckt und allen hingelegt, weil ich sie sehr, sehr gelungen finde. Und weil es zum Beispiel bei der Punkteverteilung für die Modernisierungspunkte eine etwas klarere Struktur gibt. Und wenn ich dann mein Gutachten mal verteidigen muss, dann kann ich mich auch ja da auf die Immowert A berufen und kann sagen, hier, das sind die Empfehlungen und so gehe ich hier vor.
Das kennen bestimmt viele, wenn sie das in ihre EWMs eintragen und die Zahl auf einmal rot ist oder durchsichtig, wenn man feststellt, ach guck mal, scheint nicht mehr wertrelevant zu sein. Ne? Also weiß ich nicht, eine neue eingebaute Heizanlage. Wo hatte ich denn das jetzt neulich? Wo auch jemand gesagt hat, ja, die Heizanlage ist total modern. Ach so, ja, war von 1990 eine Ölheizung. Schön, Mensch.
Ja, das ist dann ja meistens, wenn der Schornsteinfeger immer noch sagt, ist alles in Ordnung. Und man muss mal sagen, das ist ja auch so ein Punkt, das sehe ich auch immer wieder. Das war auch hier ein Punkt, dass argumentiert wurde, dass die vorherige Heizungsanlage nur ausgetauscht werden musste, weil eine Austauschpflicht bestand. Und das ist falsch. Also die vorherige Heizung war schon eine Brennwerttherme. Und die Austauschpflicht gilt ja nur für Konstanttemperaturkessel, nicht für Gas, also für Brennwerttherm und auch nicht für Niedertemperaturthermen. So, das bedeutet letzten Endes, dass hier die Aussage, also dass da quasi, das war so eine recht komplexe Äquivalenz, die da gebaut wurde, ja, weil das so war, musste das jetzt so sein und das stimmt einfach überhaupt gar nicht, weil im GEG gar nicht drinsteht, dass man Brennwerttherm austauschen muss, ja, sondern die war einfach überaltert und das war eine Modernisierungsmaßnahme. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, es ist doch vollkommen scheißegal, warum ich etwas gemacht habe. Also ehrlicherweise muss man sagen, wenn wir in einem Gebäude einen Wasserschaden hatten oder sowas, ja, hatte ich jetzt neulich ein Gebäude und die Kunden mussten ihr komplettes Dach neu machen, dann ist das ja auch eine Modernisierungsmaßnahme, auch wenn es die Versicherung bezahlt hat.
Natürlich,
ja?
Natürlich.
Oder wenn wir einen Wasserschaden, einen Leitungsschaden im Bad hatten wir mal, da musste das komplette Bad neu gefliest werden, ja, weil die den ganzen Boden da aufreißen mussten. Dann ist das auch eine Modernisierungsmaßnahme. Es ist ja wurscht, wer sie bezahlt.
Ja, natürlich. Und ob sie denn in dem Moment, wie soll ich denn sagen, erforderlich war, was kaputt war oder weil ich schlichtweg meine Restnutzungsdauer verlängern wollte. Ja, mein Gebäude verjüngt habe dementsprechend. Und daraus resultiert ja dann auch dieses wertrelevante Baujahr. Das ist was mir bei euch zum Beispiel in Niedersachsen aufgefallen ist, dass auch die Vergleichsfaktoren immer aufs wertrelevante Baujahr abgestellt sind, nicht aufs tatsächliche. Mhm. Das ergibt sich ja dann durch diese korrigierte Restnutzungsdauer im Verhältnis zur Gesamtnutzungsdauer, die mir das Gebäude verjüngt. Also auch da Achtung, wenn wertrelevantes Baujahr auftaucht, das kommt daher und muss dann dementsprechend auch angepasst werden.
Naja, und man muss jetzt mal sagen, wenn man das jetzt mal so sieht, wir hatten Wertermittlungsstecher in 2024. Wir haben 12 Jahre noch Restnutzungsdauer gehabt. Und wenn ich das jetzt mal runterrede, dann hatten wir quasi ein wertrelevantes Baujahr von 1955. So, damit man das mal bildlich vor Augen hat. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe ein Gebäude von 55, das jetzt neue Fenster im Obergeschoss, das war übrigens noch eine Maßnahme, die haben wir noch nicht genannt, und eine neue Heizung bekommen hat, mehr jetzt nicht, da wird jeder sagen, naja, aber das sind ja Häuser, die kennen wir zu Genüge. Und da bleiben, also das sind ja so landläufig, bleiben da immer 40, 50, 60.000 Euro Gebäudesubstanzwert über. So, das ist übrigens noch ein Punkt, wie ich gesagt habe, der Gutachterausschuss hat seinerzeit, nicht berücksichtigt, dass da oben im Obergeschoss neue Fenster reingekommen sind. Und es war wieder dieser Fall, und ich könnte jedes Mal wirklich kotzen, ja, den Leuten wurden dreifach wärmeschutzverglaste Fenster verkauft.
Mm.
Und ich stand da wieder und habe erzählt, das ist totaler Quatsch, dass sie sich da haben verkaufen lassen, ja, weil das passt halt nicht mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenwand überein und ja, wurden so ein bisschen. Aber am Ende des Tages wurde das auch nicht berücksichtigt. Und das wäre auch noch eine Maßnahme gewesen. Und dann kommen wir irgendwo dahin, wo man sagt, naja, das war einfach in Summe falsch. Und was ich sehr bemerkenswert fand, ist, ich habe dann immer mal wieder über diesen Fall berichtet, auch unter Kollegen, habe gesagt, ich hatte das so gewundert, dass das vom Gutachterausschuss kommt. Und dann habe ich ganz häufig die Rückmeldung gehört, nö, das wundert uns eigentlich gar nicht. Weil die Gutachterausschüsse ja eine besondere Art haben, wie sie Gutachten schreiben. Ja, dass im Prinzip ein Berichterstatter dabei ist und 2 oder 3 Gutachter, dann wird der Ortstermin gemacht und dann wird nachher das Gutachten weitestgehend von der Geschäftsstelle geschrieben und die Sachverständigen unterschreiben das dann. So. Und das ist am Ende, muss man sagen, nicht das Gleiche, wie wenn man ein Gutachten ja, bei einem ISO-zertifizierten oder öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragt, der sich von vorne bis hinten mit dem gesamten Thema auseinandersetzt.
Ja.
Das ist meine Meinung. Und ich habe festgestellt, ja, dass ich habe auch in der Vergangenheit, man verdrängt das ja immer so ein bisschen, schon öfter mal gedacht, naja, was ist das? Das soll jetzt kein, also alle wissen, das soll jetzt kein Gutachterausschuss-Bashing sein. Aber es ist schon ein gewisser Punkt, wo man sagen muss, hier gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen oder Herangehensweisen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das Dinge sind, wo man immer genauso wie, also nur weil es ein hoheitlicher Akt ist quasi, ja, wenn man so will, dieses Gutachten von einem Gutachterausschuss, das wird ja auch immer in den Gerichtsverfahren, ne, die Gutachterausschüsse und so, dass man einfach nicht unterstellen sollte, nur weil es ein Gutachten vom Gutachterausschuss ist, ist es automatisch fehlerfrei. So dafür, um das vielleicht mal so ein bisschen auf, ich habe so viel drumherum gelabert, so auf eine Essenz zu bringen, ja, zu sagen, nein, es sind nicht nur immer die Gutachten von den freien Gutachtern, sondern es sind durchaus, können auch einfach mal Gutachten des Gutachterausschusses sein, die einfach vollkommen daneben gehen.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ja bei auch wie soll ich denn sagen, bei anderen Kollegen auch der Fall. Ne? Also es ist immer so, jeder hat eine unterschiedliche Herangehensweise. Es kommt doch immer, habe ich festgestellt, sehr darauf an, wo jemand mal ausgebildet wurde. Ne? Also das merkst du tatsächlich schon. Deswegen ist es schon ganz spannend. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, würde ich jetzt mal sagen, auch in der Branche, die sagen auch
schön, im Rahmen der Freunde Ausbildung. Hast.
Ja, danke, ich freue mich. Seit 2025. Und ist so gemein, wirklich. In der Branche Freunde, Mann, die sich auch für die Prüfungsvorbereitung halt vorwiegend dann auch Gutachten von Kolleginnen und Kollegen genommen haben und sich halt daraus abgeleitet haben, wie sie es machen und wie sie es halt vielleicht auch nicht machen. Ne? Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an diesen einen Fall, wo der Kollege den Bodenrichtwert mal 2 genommen hat, weil die Lage so schön war. Das ist wirklich sowas, wo so ich damals erkannt habe, aha, nein, macht man vielleicht nicht so. Wie dem auch sei, jeder ist auf seine ganz eigene Art gut, ne? Aber gewisse Sachen sollte man einfach mit Feingefühl anfassen, ne? Und deswegen da vielleicht mein Shoutout als Nachwuchssachverständiger hier, traut euch auch Sachen falsch zu finden. Ja, also nur weil das jemand gemacht hat, der 30 Jahre länger im Job ist als ihr und der vielleicht in seinen Rängen sich etwas über euch bewegt, muss es nicht unbedingt sein, dass es fehlerfrei ist. Was jetzt nicht heißt, dass man jetzt gut immer Kollegen hier angreifen soll, sondern auch einfach Sachen zu hinterfragen. Und seine eigene Denkweise, und da kommt wieder der Anne-Praco-Faktor ins Spiel, nicht unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, das, was ihr macht, also ihr seid dort, wo ihr seid, weil ihr was tun könnt. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann seid auch frei, die zu äußern.
Also ihr Lieben, geht in die Welt heraus und bewertet aber richtig.
Ja, das kommt auch auf irgendeine Tasse von uns, die wir jetzt dann mal demnächst anbieten werden. Gut.
Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns.
Ciao, schöne Woche.
Ciao.